Jemand, der uns nicht kennt, der mag das vielleicht komisch finden, dieses Aufstehen und Hinknien und still beten und um den Segen beten und bitten. Aber ich finde das ganz wichtig, dass uns bewusst ist, wer uns hier eigentlich brauchen möchte, wer uns ausstattet, wer uns erfüllt. Und nun ist es so, dass Jesus sagt, ich gebe euch den Segen, keine Frage. Und auch nicht nur denen, die hier vorne stehen und auch nicht nur dann, wenn sie predigen. Aber dass uns das nochmal so bewusst wird, ja, es ist wirklich so. Darum sitzen wir hier und knien uns hin und ihr steht auf und wir machen damit deutlich und machen auch uns deutlich, wir brauchen das, wir brauchen Gott, wir brauchen seinen Segen in unserem Leben. Sascha Gudrun hat gerade in dem Gebet ein Bild gebraucht vom Feuer, was du vorher versprühst, kann man ja nicht sagen, was du verbreitest. Ja? Ich möchte noch ein anderes Bild benutzen, was dann auch so in der Predigt weiter uns begleiten wird. Und das ist ein Bild, was Johannes in Kapitel 7, Vers 38 in seinem Evangelium schreibt, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt sind wir hier nicht bei Feuer, Wasser, Erde oder so. Aber Sascha, ich glaube, das möchte Gott auch mit dir, mit deinem Leben und mit deinem Dienst, dass Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Und so wie ich dich erlebt habe in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr, dann passiert das auch. Ich merke, dass Menschen, die mit dir in Kontakt kommen, nicht nur Feuer fangen und verbrennen, sondern dass sie auch gewässert werden und wachsen. Und das ist schön. Nun sind das aber nicht nur Versprechen für angehende Prediger oder besondere Leute, sondern das ist ja ein Wort, was Jesus seinen Jüngern sagt und was auch uns meint und zur Verfügung steht. Ströme lebendigen Wassers. Was ist das überhaupt? Ströme lebendigen Wassers. Ich habe in meiner Wohnung gerade mit einem Wasserschaden zu kämpfen. Als so Tauwetter war, ist der Schnee irgendwie so komisch abgeflossen, dass er hinter die Verkleidung in dem Haus gelaufen ist, dann zwei Stockwerke runter und in meinem Büro wieder rauskam. Dann habe ich also an der Decke und an der Wand so einen riesen braunen Fleck und an dem Tag, als ich das gemerkt habe, auch eine riesen Pfütze in meinem Zimmer gehabt. Eklige braune Suppe. Lebendiges Wasser, was sich seinen Weg zwei Stockwerke durch die Mauer und die Verkleidung geschlagen hat und dann bei mir braune Flecken hinterlässt, ist das lebendiges Wasser? Ich muss jetzt renovieren. Habe alles ausgeräumt schon. Dienstag geht's in Urlaub. Ich freue mich drauf. Und ich weiß, dass meine Wohnung, mein Zimmer dann in guten Händen liegt. Wenn ich wiederkomme, ist tapeziert. Zur Zeit Jesu verstand man unter lebendigem Wasser frisches Quellwasser. Und das war etwas Besonderes. Oft hatten die Menschen ja nur irgendwie abgestandene Brühe, tatsächlich so braunes Zeug aus Brunnen oder Zisternen. Und das war ja nicht mehr als einfach ein Loch, in dem man Regenwasser aufgefangen hat, in der Regenzeit, und aus dem man dann geschöpft hat, wochenlang, monatelang. Und wenn der Sommer lang war, dann war das, was da drin war, was man dann trank, tatsächlich nicht viel mehr als irgendeine braune Brühe, so ungefähr wie in meinem Zimmer. Das hielt zwar noch am Leben, aber genießen konnte man das nicht. Lebendiges Wasser, frisches Quellwasser, fließendes Wasser aus einer sprudelnden Quelle, das ist etwas anderes. Da ist Bewegung drin und man spürt das Leben. Jesus gebraucht dieses Bild und den Menschen damals war das geläufig. Ich habe diesen Vergleich in meinem Zimmer. Braunes, ekliges Wasser oder das Schöne aus dem Wasserhahn noch durch einen Filter geflossen. Ja? Da ist ein Unterschied. Und trotzdem merken wir, wenn wir hier lesen im Johannesevangelium, dass es Jesus natürlich nicht um wirkliches Wasser geht. Wir merken das sehr schnell, wenn wir einen Vers weiterlesen, Johannes 7, Vers 39, dort erklärt Johannes, dass Jesus mit dem lebendigen Wasser den Heiligen Geist meint. Den Heiligen Geist, den er seinen Nachfolgern schicken möchte. Und um den haben wir ja gerade eben schon ein paar Mal gebetet. Beim lebendigen Wasser, was Jesus uns schenkt, brauchen wir also keine Gummistiefel. Und trotzdem bleibt für mich die Frage, wie Jesus das meint. Von deinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie empfindest du dich eigentlich selbst? Bist du eine Quelle, aus der lebendiges Wasser fließt? Kennst du jemanden, der so ist? Außer Sascha. Erstrebenswert scheint es ja immerhin zu sein, so eine Quelle zu sein. Es geht eben nicht um abgestandene Brühe, sondern um etwas Frisches, Dynamisches, um etwas Lebensspendendes. Aber wie werde ich so eine Quelle? Wo muss ich bohren, damit der Heilige Geist aus mir heraussprudelt? Und überhaupt, wie sieht das dann aus? Um diesen Fragen nachzuspüren, könnten wir in der Bibel jede Menge Texte finden. Und ich habe einen rausgesucht davon. Und zwar in Epheser 3, Vers 14 bis 21. Wir werden uns dann auf Vers 16 und 17 konzentrieren, aber ich möchte den Kontext mitlesen. Ein Text von vielen, wenn dieses Thema lebendig werden und lebendige Quelle sein, das ist ein zentrales Thema im Neuen Testament und in der Bibel überhaupt. Hier geht es immerhin darum, welche Auswirkungen im Leben eine Entscheidung für Jesus hat. Was passiert dann mit mir und bei mir? Wir lesen Epheser 3, Vers 14 bis 21. Und wenn wir uns diesen Text anschauen, dann müssen wir uns auch bewusst machen, dass der Paulus diesen Brief nicht einfach nur an eine Gemeinde geschrieben hat, damals vor 2000 Jahren, sondern dass das sehr wahrscheinlich ein Rundbrief war, den man umhergereicht hat und der auch uns anspricht. Mit Themen, die für alle gelten, die zentral sind. Und jetzt lesen wir Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Diese Verse sind die Höhepunkte des ersten Teils des Epheserbriefs. So mittendrin im Text, mittendrin in diesem Brief. Ab Vers 4, also direkt danach, Kapitel 4, da widmet sich Paulus so den praktischen Themen, der Ethik. Was bedeutet das, was wir denn bis jetzt so theoretisch gelernt haben? Aber bis dahin, da geht es eben um eine gute theologische Lehre, um Dogmatikunterricht. Würde man sagen. Er hat über Erlösung und er hat über neues Leben gesprochen. Er hat gezeigt, dass beides nur durch den Glauben an Jesus möglich ist. Er hat deutlich gemacht, dass Gott niemanden bevorzugt. Einfach zu einem besonderen Volk zu gehören, Jude zu sein, das bewirkt noch gar nichts. Es ist belanglos vor Gott. Und er hat auch über seinen Auftrag als Apostel gesprochen. Als einer, der eben nicht nur zu den einen, zu den Juden gesandt ist, sondern der sich für alle Völker verantwortlich fühlt. Und diese Verse, die wir gerade gelesen haben, die sind nun ein Gebet und sie drücken das Herzensanliegen des Paulus aus. Er fasst hier zusammen, was ihm wichtig ist. Und er formuliert das als Bitte an Gott. Vers 20 und 21 beenden dann diesen ersten Teil seines Briefes mit so einem bewundernden Lob Gott gegenüber. Und man spürt in diesen Versen, dass Paulus wirklich um Worte ringt. Er spricht vom Reichtum Gottes. Und er weiß, dass es um Überfluss geht, um Unaussprechliches, ja, um Undenkbares, um beständige Fülle. Paulus ist bewusst, dass es bei dem, was Gott schenkt, nicht um sickerndes Abwasser geht, sondern um mächtige, nicht endende Ströme. Ich war vor ein paar Jahren in Kalifornien im Yosemite National Park und da gibt es gewaltige Wasserfälle, 800 Meter hoch. Gigantisch, wenn man vor diesen Felswänden steht. Dummerweise war der Sommer damals so heiß und wir waren Ende August dort, dass ich von dem Wasser, was dort normalerweise runterkommt, nur noch so die feuchten Flecken an der Wand gesehen habe, weil das Wasser, was da oben in dem Schmelzwasserbassin sich ansammelt im Frühjahr, einfach schon abgelaufen war. Schade. Ich habe mir dann so ein Poster mitgebracht für $15, die hängen jetzt bei mir im Wohnzimmer und ich bestaune dieses lebendige Wasser. Aber es ist eben begrenzt. Selbst diese gigantischen, riesigen Wasserfälle sind begrenzt. Wenn ich hier Paulus' Worte lese, dann weiß ich, dass die Ströme lebendigen Wassers von Gott keine Saisonerscheinungen sind. So wie der hier schwärmt, muss er sie selbst erlebt haben und er muss wissen, dass für jeden genug da ist. Nun richtet der Paulus in den Versen 16 und 17 zwei Bitten an Gott. Und er tut das nicht, weil man das, was er da erbittet, von Gott erbetteln müsste, sondern er möchte seinen Lesern, also auch uns, helfen zu erkennen, was Gott da eigentlich zu bieten hat. Er löst quasi einen Scheck ein und zeigt uns, dass das ganz einfach ist. Es ist einfach, an Gottes Herrlichkeit und Kraft teilzuhaben. Bitten genügt. Die erste Bitte, die der Paulus hier an Gott richtet, ist die Bitte, uns durch seinen Geist am inwendigen Menschen stark zu machen. Es geht hier also um Charakter. Es geht um Charakterstärke. Fallen dir Dinge ein, wenn du an dich und deinen Charakter denkst, die du als schwach empfindest? Dinge, gegen die du ankämpfst, aber die du einfach nicht loslässt. Dann ist diese Bitte hier, die Bitte von Paulus, um Stärke am inwendigen Menschen, genau das, was du brauchst. Ich brauche das. Wie sieht das aus, wenn Gott uns durch den Reichtum seiner Herrlichkeit am inwendigen Menschen stark macht? Könnte es sein, wie in folgender Begebenheit? Da ist ein junges Mädchen und das ist begeistert von der Ruhe und Gelassenheit, mit der eine Christin in hohem Alter auf Situationen reagiert, in denen sie angegriffen wird. Das Mädchen bewundert die Stärke dieser alten Dame und es fragt sie, wie schaffst du das, dass du so ruhig bleiben kannst? Und diese alte Dame antwortet, ach weißt du, du bewunderst meine Gelassenheit. Dabei merkst du aber gar nicht, wie es in mir drinnen eigentlich kocht. Nun, ich habe eben über die Jahre hinweg gelernt, mich zu beherrschen. Ist das der Reichtum der Herrlichkeit Gottes? Wenn wir uns anstrengen, dann schaffen wir es vielleicht, so zu werden wie diese alte Dame. Gott gibt uns immer gerade so viel Kraft, dass wir Stück für Stück mit viel Kampf und Selbstüberwindung unseren inneren Schweinehund entgegentreten und nach außen hin unser schönstes Elmex-Lächeln zeigen können. Innerlich fühlen wir uns, als ob wir gleich explodieren. Von Strömen lebendigen Wassers stelle ich mir was anderes vor. Und ich meine auch, dass wir Paulus und erst recht Gott völlig missverstehen, wenn wir von Gottes Herrlichkeit nicht mehr erwarten als die Veränderung unserer Fassade. Gottes Herrlichkeit ist doch keine Maske, keine Kosmetik für die Verwerfungen in unserem Ego. Eine zweite Geschichte. Ein Missionar bekommt von einer jungen Christin einen Brief. Er hatte 3 Monate zuvor mit ihr in Indien gebetet. Und sie hatte damals ihr Leben ganz ohne Vorbehalte in Gottes Hand gelegt, die Kontrolle abgegeben. Diese junge Frau arbeitet in einer Missionsstation, und zwar mit einheimischen Angestellten, mit indischen Angestellten zusammen. Und ihre Erfahrung war, dass diese Leute manchmal nicht so zuverlässig sind, wie sie sich das wünscht. Regelmäßig passierte es deshalb, dass ihr Temperament durchging. Und dann flogen die Fetzen. Die Tür wurde geknallt, die Leute angefahren. Lautstark. Und jetzt, 3 Monate später, schreibt sie dem Missionar einen Brief. Und darin steht: Es ist etwas Unglaubliches passiert. Erst habe ich es gar nicht gemerkt. Dann habe ich gedacht, dass es vielleicht nur vorübergehend sei und schnell weg ist. Nun sind aber schon 3 Monate vergangen und ich musste ihr einfach schreiben. Ich habe seit 3 Monaten keinen Wutanfall mehr gehabt und auch keine Tür geknallt. Ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis, es zu tun. Ich bin innerlich so ruhig und ausgeglichen geworden, es ist einfach herrlich. Ist dieser Bericht nicht das ganze Gegenteil von der Antwort der alten Dame, die sich so mühsam beherrscht? Hier spürt man, dass eine verändernde Kraft am Werk war. Der Reichtum der Herrlichkeit Gottes hat etwas bewirkt. Er hat etwas bewirkt, was ein Mensch selbst niemals hätte schaffen können. Bei der jungen Christin in Indien bewirkte Gottes Geist eine Veränderung tief in ihrem Innern, nämlich in ihrem Bedürfnis, ihren indischen Arbeitskollegen ihre eigene Arbeitsmoral abzuverlangen. Dieser innere Anspruch hatte sie unter Druck gesetzt. Und das hat die Atmosphäre vergiftet. Nun konnte sie scheinbar ihre Arbeitskollegen so annehmen, wie sie eben waren. Anders, nicht europäisch. In ihr war etwas passiert. Nicht an der Situation, nicht an den Umständen. Wenn wir den Geist Gottes ohne Vorbehalte wirken lassen, in uns, dann können wir davon ausgehen, dass Veränderungen passieren, die tatsächlich zu Strömen lebendigen Wassers werden. Veränderungen, die wir uns selbst nie hätten träumen lassen oder die uns unerreichbar vorkamen. Veränderungen, die beständig sind, uns von Grund auf ändern und die uns auch eine neue Lebensqualität schenken. Aber Paulus wünscht sich in seinem Gebet für die Gemeinde noch etwas. Er bittet darum, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt. Ich bin mir sicher, dass er mit diesem Wunsch bei Gott auf offene Ohren stößt. In der Offenbarung lässt Gott uns durch den Johannes ausrichten, dass er vor unserer Tür steht und anklopft. Er möchte gern in unser Leben eingelassen werden. Allerdings bricht er die Tür nicht einfach auf und er schummelt sich auch nicht einfach so in unser Leben hinein. Gott respektiert uns und unsere Freiheit. Wir entscheiden, ob er bei uns einziehen darf. Und wenn er es dann darf, verspricht er uns, 3 große Geschenke mitzubringen. Aber auch da liegt es an uns, sie anzunehmen, darauf zu vertrauen, dass er das tatsächlich tut. Wir nennen das Glauben, Vertrauen dem Gott, der uns gegenübertritt. Diese 3 Geschenke, mal chronologisch betrachtet. Das erste ist die Erlösung. Erlösung. Es bedeutet, dass Jesus sein Leben hergegeben hat, um meine Schuld zu bezahlen. Das ist jetzt 2000 Jahre her, aber das hat noch nichts an Kraft und an Brisanz verloren. Jesus schenkt uns Befreiung, Erlösung. Das zweite Geschenk, das nennen die Theologen Heiligung. Und genau darum geht es dem Paulus hier in diesem Brief an die Epheser und auch in unseren Versen. Heiligung. Heiligung bedeutet, dass Jesus in unserem Herzen wohnt und dass er uns verändert. Es geht also um die Auswirkungen im täglichen Leben, im Heute, hier und jetzt. Das dritte große Geschenk, das Jesus uns mitbringt, ist, dass er gesagt hat, er kommt wieder. Er wird eine neue Welt schaffen, unseren Körper verändern, die physische Welt erneuern. Wir glauben an die Wiederkunft. Darauf warten wir. Es liegt in der Zukunft. Erlösung in der Vergangenheit, Heiligung jetzt, die Wiederkunft in der Zukunft. Das sind die 3 großen Geschenke, die Jesus uns versprochen hat. Er möchte uns von unserer Schuld befreien, er möchte uns helfen, charakterlich zu wachsen und er wird wiederkommen, damit wir bei ihm sein können, so wie er sich das vorgestellt hat. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es Christen oder manchen einfach viel leichter glaubt, über Erlösung und auch über Wiederkunft zu sprechen und daran zu glauben, als an Heiligung. Ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass man darüber so schön theoretisch sprechen kann. Das eine ist schon längst passiert, das andere kommt irgendwann. Man kann sie theoretisch glauben. Von Heiligung aber, da kann man nur schwer nur theoretisch reden. Wenn ich die Kraft Jesu in der Heiligung annehme, dann hat das eben Auswirkungen hier und jetzt. Man muss es merken. Habe ich Gott in mein Leben gelassen, dann ist das auf jeden Fall von außen sichtbar. Letztes Wochenende waren wir in Sterlein, Alpha-Wochenende. Immer ein großes Highlight. Ich war dabei und durfte dabei sein. Und es war, ja, ich könnte sagen, 2 Tage Dauerbibelstunde. Unterbrochen von kurzen Essenszeiten und einem Spieleabend. Wir haben sogar uns auf 2 Mahlzeiten beschränkt. Süßigkeiten mal ausgenommen. Nicht, weil wir das mussten, sondern weil es irgendwie schön war, miteinander über Gottes Kraft und die Veränderung im Leben zu sprechen. Das Thema war der Heilige Geist, genau das Thema hier. Und ich hatte den Eindruck, dass ich dort mit Menschen zusammen war, die dabei sind oder die das gerade gemacht haben, Jesus in ihr Leben hineinzulassen, ganz frisch. Und jetzt sind sie einfach nur am Staunen. Und das habe ich gemerkt, das habe ich gesehen. Das hat mich begeistert. Und sie staunten und berichteten darüber, was plötzlich alles passiert. Dinge, von denen sie gar nicht gemerkt haben, dass sie in ihrem Leben sind, verändern sich plötzlich. Charaktereigenschaften, Fragen. Sie berichten von einem inneren Frieden, von einer Ruhe, die sie so nicht gekannt haben. Und für mich so ein Schlüsselerlebnis war, als wir dann vom Spaziergang zurückkamen, Dennis und ich und die Teilnehmer da, und einer von denen sagte zu einem anderen Teilnehmer, ja, und wann lassen wir uns taufen? Und wir beide guckten uns nur so an. Wir haben nicht gefragt, ne? Wir waren es nicht. Das kommt von innen heraus. Dieses Bedürfnis, etwas zu verändern. Manchmal sind wir aber auch ganz schön blockiert, wenn es darum geht, Gottes Geschenke anzunehmen, an ihn zu glauben. Und da habe ich letzte Woche mit einem Freund telefoniert. Er geht seit Jahren regelmäßig zum Gottesdienst, besucht eine Kleingruppe, seit vielen Jahren. Er ist ein Christ, er ist auch so aufgewachsen. Aber seine Taufe, so diese letzte Entscheidung für Gott, diesen letzten Schritt zu sagen, ja, ich gebe mein Leben in deine Hand, den schiebt er immer noch vor sich her, jahrelang. Wir reden wirklich schon jahrelang auch darüber. Er kämpft so mit der Vorstellung, er müsse sein Leben erstmal völlig in Ordnung bringen, bevor er Gott reinlassen kann. So durch die Tür sich unterhalten mit Gott, das ist okay. Aber reinkommen und auch die schmutzigen Ecken in meinem Haus zu sehen, in meinem Herzen zu sehen, das geht nicht. Ich muss erst würdig sein. Generalreinigung ist nötig, bevor Gott eintreten kann. Und das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Und er ist gerade dabei, das zu begreifen und zu merken, das einzusehen. Und ich glaube ihm das. Er hat sich wirklich bemüht und er hat wirklich darum gekämpft, sein Leben in Ordnung zu bringen, und merkt jetzt, er schafft es nicht. Wir kommen nicht darum herum. Erst wenn wir alle Türen unserer Seele weit öffnen, wenn wir dem göttlichen Putzkommando bedingungslos das Feld überlassen, dann wird Christus wirklich in uns wohnen können. Wir brauchen dafür Glauben und Vertrauen. Ihm die Tür aufzumachen, ist ein Wagnis. Aber es ist gut zu wissen, dass wir uns vor Gott nicht zu schämen brauchen. Er kennt unsere Schwächen. sie zu verstecken oder schön zu reden, ist einfach unnötig. Wir können ihm sagen, Jesus, so bin ich. Das sind meine Macken. Bitte zieh bei mir ein. Gebrauche mich, verändere mich. Mach aus mir einen Menschen, der dich ehrt. Wenn wir so vor Gott treten können, dann sind wir aus einem Christen, der begriffen hat, dass Jesus für ihn gestorben ist, zu einem Menschen geworden, der möchte, dass sein Retter ganz real in ihm lebt. Jesus wird uns dann sogar zum eigentlichen Leben. Er erfüllt uns ganz mit Leib, mit Seele, mit Geist. Und dabei verlieren wir weder unsere Persönlichkeit noch unseren freien Willen oder unsere Eigenverantwortlichkeit. Davor haben wir immer Angst, diese Dinge zu verlieren. Gott überrumpelt uns nicht. Aber den Sohn Gottes als mein eigenes Leben in mir zu haben, ist das nicht unendlich viel besser, als ihn einfach nur als Erlöser zu kennen? Es bedeutet doch auch, dass ich ihn nie mehr irgendwie von außen um Hilfe zu bitten brauche, so als wären er und ich distanziert, weit entfernt. Ich brauche ihn nur noch bitten, sein Werk nach seinem Willen in mir, mit mir und durch mich zu vollbringen. Mein Körper, meine Seele, mein Geist und mein Wille, alles gehört ihm und mehr noch. Es gehört ihm nicht nur, es ist vielmehr Teil seiner selbst. Wenn du das so hörst, wie fühlst du dich dabei? Ich glaube, das kann Angst machen. Es kann auch total unattraktiv sein. Ich sehne mich gerade danach. Deswegen ist mir das wichtig. Ich merke, wo meine Grenzen sind und bin gerade wieder an so einer Stelle, wo ich denke, ja Gott, ich könnte mehr lebendiges Wasser von dir brauchen. Dieses Bild und dieses Bewusstsein, dass Gott in mir wohnen möchte, dass er meine Schwächen, meine Unzulänglichkeiten ausfüllen möchte, das finde ich sehr attraktiv. Und genau darum geht es, wenn Jesus von sich als dem Weinstock spricht. Und wir sind die Reben. Das kann man nicht einfach trennen, ohne dass etwas kaputt geht. Darum geht es, wenn Paulus von der Gemeinde als einem Leib spricht, dem Leib Christi. Christus ist eben nicht nur in uns, sondern wir sind auch in Christus. Und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Welche Macht, welch unbegreiflicher, gedankensprengender Reichtum steckt dann in der Erkenntnis, die Paulus in Galater 2, Vers 20 so formuliert. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das zu glauben, das anzunehmen, daran festzuhalten, das macht frei. Es verändert unseren inwendigen Menschen, unser Innerstes von Grund auf. Wir sind nicht nur an die Quelle des lebendigen Wassers angeschlossen, sondern die Quelle wohnt in uns. Gibt es etwas Schöneres, etwas Wunderbareres, etwas Herrlicheres? Und an der Stelle schreibt Paulus sein Lob, Vers 20 und 21. Und dem möchte ich mich anschließen und dann mit ihm Amen sagen. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.